Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid zu diesem großartigen Tag heute und zu dem großartigen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern dürfen. Es ist so gut, zusammen zu sein. Ich hätte natürlich lieber, ich würde euch alle hier sehen und ich stelle mir so vor, wie ihr hier alle so sitzt und dann stelle ich mir vor, ihr sitzt zu Hause auf eurem Sofa oder in eurem Sessel oder irgendwo und wir sind doch zusammen und wir teilen gemeinsam das Wort Gottes und der Heilige Geist wirkt, dass in uns etwas Gutes geschehen kann heute Morgen. Das ist eine gute Sache. Der Spruch des Jahres wird wahrscheinlich sein, ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das hört man jetzt überall und das in jedem Zusammenhang ist es so. Und es ist tatsächlich so, es sind ungewöhnliche Zeiten und es sind ungewöhnliche Maßnahmen notwendig. Also ganz herzlich will ich mich bedanken auch im Lobpreisteam, die geübt haben dafür, die heute mit dabei sein können. Und vor allem möchte ich Simeon Dankeschön sagen, dass er es überhaupt möglich gemacht hat, dass wir so online sein können. Und es gab in der letzten Woche viele Sachen zu regeln und zu machen und zu abzuklären und Rechte abzuklären und so weiter und technische Möglichkeiten auszureizen. Sachen mussten erweitert werden. Und so vielen Dank, lieber Simeon. Es ist schön, dass wir zusammen hier diesen Gottesdienst feiern können und ich danke vielmals für alle Zusammenarbeit, die hier stattgefunden hat. Wahrscheinlich ist es bekannt geworden und es wird überall auch propagiert und zwar ist heute der Weltgebetstag, ein Weltgebetstag zum aktuellen Anlass und die Evangelische Allianz hat dazu eingeladen und verschiedene andere Gruppen und Denominationen haben sich dem angeschlossen und es wird heute rund um die Uhr gebetet von 12 Uhr bis 13 Uhr. Und da sind wir auch sehr eingeladen und wir werden auch rechtzeitig hier fertig sein, damit man auch weiter noch beten kann von 12 bis 13 Uhr und sich eins zu machen. Und weil das so kurz und prägnant ist, will ich einfach mal kurz die fünf Gebetsanliegen kurz vortragen, damit ihr das mitbekommen könnt und wie man beten kann. Also wir beten für den Stopp der Ausbreitung des Virus. Zweitens die Wiederherstellung von denjenigen, die bereits infiziert wurden. Drittens Frieden für die Familien, die ihre Angehörigen verloren haben. Viertens Wiederherstellung der Volkswirtschaften der Welt. Und fünftens Weisheit für die Regierungen, die den Ausbruch bewältigen müssen. Nie zuvor gab es einen Grund, alle Christen auf der ganzen Welt zu einem globalen Gebetstag gegen eine Bedrohung aufzurufen, die die ganze Welt betrifft. So, deshalb wollen wir zusammenstehen und beten. Das ist jetzt nur eine Aktion. Also ich glaube, wir werden jeden Tag daran erinnert und man kann sich da irgendwie eine Hilfe schaffen, dran zu denken, um eben für diese Geschichte zu beten. Also da sind wir ja auch aktuell immer beteiligt und insofern wird man auch daran erinnert. Wir werden ja im Moment überflutet von neuen Nachrichten, jeden Tag neue Nachrichten und die Zeitung ist voll und die Radio und Fernseher ist voll von neuen Nachrichten, neue Verordnungen, Einschränkungen, Meldungen, wie geht es in unserem Land so zu. Und es scheint, als gäbe es kein anderes Thema mehr, wie nur einfach diese Krise. Und was wir im Moment haben, ist tatsächlich wie eine Art Kriegszustand, also wie in Krisenzeiten, in Kriegszeiten. Ich habe einen Kommentar gelesen in unserer Zeitung hier, da schreibt jemand, nicht mal der Kommunismus brachte es fertig, Gottesdienste landesweit zu verbieten. Aber diese Krise, vieles kursiert im Moment im Netz. Es gibt WhatsApp-Nachrichten im Überfluss, es gibt E-Mail-Nachrichten. Überall werden Sachen geteilt, mitgeteilt mit allen möglichen Inhalten. Da sind die Verschwörer drin, Befürworter der Maßnahme, Kritiker, Propheten aller Art. Und jeder gibt seine Erkenntnis weiter und möchte, dass wir es auch wieder weiterleiten. Wie geht man mit dieser neuen Situation um? Ein guter Tipp. Man muss diese Infos behandeln wie beim Fischessen. Also man muss die Gräten sorgfältig erkennen, entfernen und das Gute verinnerlichen, das Gute nehmen. Die Frage ist nur, wie erkennen wir die Gräten? Wie erkennen wir, was ist gut, was ist nicht gut? Wie erkennen wir die? Und man kann keine einfache Antwort geben, weil es einfach zu schwierig ist. Aber es gibt eine gute Nachricht, nämlich der Heilige Geist, er wohnt in uns. Und die Bibel sagt uns, sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, ob etwas richtig oder falsch ist. So erkennen wir, ob wir Christen sind, ob wir Kinder Gottes sind. So, wenn dein Geist, dein Herz kein Friede hat über bestimmten Nachricht, die man dir zugeschickt hat, dann lass es einfach. Wir müssen auch Meldungen von Christen prüfen. Die Bibel sagt, dass wir selbst Prophetien, Weissagungen prüfen sollen und das Gute behalten. Und das ist in dieser Geschichte kein bisschen anders. So, was wir hier brauchen, heutzutage brauchen, ist die Geister zu unterscheiden, dass wir wirklich herausfiltern können von die nachhin die Dinge, die gut sind für uns und die richtig sind. Und wir müssen sehr genau, das möchte ich wirklich dringend empfehlen, sehr genau überlegen, was wir weiterleiten, was wir an andere weitergeben und an wen wir es weitergeben. Ich habe in den letzten Wochen ja viel über Ermutigung gesprochen und wie man mit Entmutigung zurechtkommt und dass wir Ermutigung brauchen und dass die Bibel voll ist von Ermutigendem. Und ich glaube, jetzt in dieser Zeit müssen wir ermutigende Dinge und Ermutigung weitergeben und weiter uns gegenseitig ermutigen und auferbauen und stärken. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. So sagt es uns auch die Bibel, dass wir das tun sollen. Corona darf nicht unser ganzes Denken und Reden vollkommen einnehmen, dass wir sozusagen nichts mehr anderes haben, worüber wir reden oder nachdenken. Wir sind Gott über so vieles dankbar. Amen. Wir sind Gott über so vieles dankbar. Es gibt so viel Schönes im Leben, was er uns geschenkt hat. Und wir halten an Jesus fest. Wir halten an ihm fest. Wir zurren unsere Verbindung zu ihm im Gegenteil immer noch fester, noch enger zusammen. Er ist unsere Burg und er ist unser Fels. Die Bibel sagt es, dass wir auf diesem Felsen, auf Jesus Christus stehen. Und die Bibel sagt, unsere Hilfe, sie kommt von dem Herrn. Und deshalb, wir ehren ihn, wir anbeten ihn, wir heben ihn hoch. Anbetung und ihn groß zu machen, es ist immer wichtig, es ist auch immer richtig. Aber jetzt in dieser Zeit ist es noch viel, viel wichtiger, sodass wir einfach ihn groß machen, dass wir Gott groß machen, den Herrn erheben. Und ich möchte heute Morgen über Abhängigkeit von Gott sprechen. Abhängigkeit von Gott. Wenn wir Abhängigkeit hören, auch wenn man das irgendwie googelt und was bedeutet dieses Wort, dann werden wir fast ausschließlich negative Dinge sehen. Also dieser Begriff Abhängigkeit ist also sehr, sehr negativ belegt. Abhängig bedeutet, durch etwas bedingt bestimmt zu werden. Wenn man von etwas oder von jemand entscheidend beeinflusst wird, auf jemandem angewiesen zu sein, ist Abhängigkeit. Also wenn die Kinder sind von ihren Eltern finanziell abhängig, kriegen Taschengeld und die Eltern bestimmen oder wenn, während dem Studium, ich komme alleine nicht durch, die Eltern finanzieren, also ich bin noch abhängig von meinen Eltern. Hat so eigentlich ein bisschen schon Dankbarkeit, aber auch, ich bin eben noch abhängig von meinen Eltern. Wir sind in so vielen Sachen, von so vielen Dingen abhängig. Zustimmung von Ämtern zum Beispiel. Abhängig von der Wirtschaft, vom Staat, was er vorgibt. Restaurants von ihren Gästen, die jetzt leider gar keine Gäste mehr haben können im Moment. Aber sonst läuft der Laden nicht. Wir sind auf Ärzte angewiesen, auf ihre Diagnose. Und auf ihre Empfehlungen, auf ihre Therapievorschläge, auf ihre Heilungsmethoden. Menschen mit Behinderung sind auf Menschen, andere Menschen angewiesen, dass sie ihnen helfen, dass sie zur Hand gehen. Und wenn man so Filme, ich habe so Filme auch schon gesehen, wo eben Behinderte betreut werden und so. Und wenn man dann sieht, wie das ihnen auch manchmal Not macht, auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, ständig und manche Dinge einfach selber nicht hinzubekommen, das ist schon eine große Einschränkung. Abhängigkeit von bestimmten Genehmigungen, damit Sachen laufen können. Und der Salomo, er hat ja immer diese coolen weißen Sprüche drauf, in Sprüche 22, Vers 7. Da sagt er eine große Wahrheit. Der Reiche hat die Armen in seiner Hand. Denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. So ganz normale Geschichte. So deshalb, wenn man Geld geliehen hat, ist man abhängig von dem. Man steht irgendwie immer in der Schuld von dem. Und es ist natürlich das höchste Ziel, das so schnell wie möglich abgezahlt zu haben, um wieder frei zu sein, um unabhängig zu sein. Dann ist man von bestimmten Umständen abhängig. Vom Wetter, ja, heute können wir das nicht tun, heute regnet es oder heute schneit es oder man kann nicht Skifahren, weil die Sonne schon wieder scheint. Abhängig vom Wetter, abhängig von der Gesundheit. Gesundheitlich bin ich gerade im Moment nicht in der Lage, ich kann nicht kommen, ich kann das nicht tun. Abhängig von Gesundheit, abhängig von Geld natürlich, abhängig von Geld. Ich habe gerade kein Geld, ich kann mir das im Moment nicht leisten. Ich bin abhängig von meinem Konto, von meiner Scheckkarte nicht dabei. Ich kann nicht einkaufen. Vielleicht ist schon mal jemand so gegangen. Oder er vergisst den PIN. Wenn die PIN-Nummer vergessen, ich bin abhängig von dieser PIN-Nummer. So habe ich sie nicht, kann ich nicht kaufen. Abhängigkeit. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Bereich der Abhängigkeit, der in krankhafter Weise oder wo eine Krankheit dahinter steckt. Körperliche Abhängigkeit von Genussmitteln, von Rauschmitteln, Medikamenten zum Beispiel oder andere Sachen, gebunden. Man ist darauf angewiesen, dass man es hat oder man kann gar nicht mehr leben oder nicht mehr richtig leben oder nicht einschlafen oder nicht aufwachen, abhängig von verschiedenen Medikamenten. Und wenn man die nicht hat, dann das nicht befriedigt werden kann, hat man echte, immense, existenzielle Probleme. Abhängigkeit schränkt immer die eigene Selbstständigkeit ein. Unabhängigkeit, das ist das Ziel heute. Aber bei den Heiratsanzeigen, da steht dann drin, finanziell unabhängig. Finanziell unabhängig bedeutet, keine Schulden, ein Haus, in dem wir wohnen, gesichertes Einkommen und noch ein bisschen was auf dem Konto. Für die neue Frau zum Beispiel. Alles steht offen, finanziell unabhängig. Man wünscht sich die Freiheit, autonom zu sein, emanzipiert zu sein, eigenständig, etwas, was im Menschen drinsteckt und was ja auch seine Berechtigung hat. Aber wenn wir das jetzt so im Hinterkopf haben, wenn wir diese Information nehmen und ich sage, wenn wir jetzt nun sagen, wir sind von Gott abhängig, dann könnte es sein, dass bei manchen Menschen das ein negatives Empfinden hervorbringt. eine neue Abhängigkeit, schon wieder eine Abhängigkeit. Jetzt bin ich schon von so vielen Sachen abhängig, kann nicht, wie ich will. Alles ist eingeschränkt und kann das nicht, wie ich tun möchte. Und jetzt kommt Gott noch und jetzt auch noch abhängig von ihm zu sein. Man könnte denken, da kommt etwas von einem erneuten Druck oder eine erneute Einschränkung auf. Wenn man aber Gott, den Vater und Jesus Christus kennt, merkt man, dass die Abhängigkeit nur positiv ist. Und um die geht es mir heute Morgen. Dankbar, dass er an uns überhaupt Interesse hat. Wir können dankbar sein, dass er an uns Interesse hat, dass es ihm nicht egal ist, was wir tun oder wie es uns geht. Und daher, wenn ich mir sage, ich will mich von ihm abhängig machen, ich will freiwillig von dir abhängig sein, ich will an dir hängen. Ich will an dir hängen. Schaut, wie ein kleines Kind am Hosenbein seines Vaters. Wenn der sich das so festklammert, dann hängt es an dem Vater dran. Dann läuft er und das Kind hängt immer noch dran. Ein bisschen schwierig zu gehen, aber der hängt immer noch dran. Es ist unter dem Schutz, er ist ganz eng mit dran, hängt an seinem Vater dran. Er ist abhängig. Und wo der Vater jetzt hingeht, hängt er immer noch dran. Marschiert hier mit dem Kind durch die Gegend. Wenn wir von ihm abhängig sind, dann ist er unsere Quelle. Dann ist er unsere Quelle. Und das ist in unserer heutigen Zeit mehr und mehr wichtig, welche Quelle zapfen wir an? An welcher Quelle sind wir dran? Und hier gibt es den lebendigen Gott, der unsere Quelle sein wird. So, also Abhängigkeit in diesem Sinne etwas Gutes. Ich will es an einem Beispiel nochmal vertiefen. Mein Auto hat einen Tank. Und mein Auto ist abhängig von diesem Tank. Ohne Tank fährt das Teil überhaupt gar nicht, weil das Diesel nicht gelagert werden kann und somit auch nicht in den Motor gelangen kann. So, es ist total wichtig, dass ich einen Tank habe und ich bin abhängig von diesem Tank. Und jetzt schaut, es wäre doch jetzt dumm zu lamentieren. Und zu sagen, so ein Mist aber auch. Ich bin von dem Tank abhängig. Wie schön wäre es, bräuchte ich keinen Tank in meinem Auto. Da könnte ich ja das als mehr Kofferraum noch verwenden oder gar noch einen Sitzplatz rausbringen. Das ist doch wirklich. Und übrigens, jetzt habe ich ein E-Auto gesehen, ein Elektroauto. Und die haben überhaupt gar keinen so einen Tank. Das ist doch ungerecht, dass die ohne Tank rumfahren. Und ich brauche einen Tank. Ich fühle mich so eingeschränkt und so wertlos. Oder ein ganz intelligenter, der würde sagen vielleicht, nein, ich mache mich nicht von diesem Tank abhängig. Das mache ich selber. Ich schiebe mein Auto ein Stück weit und den Berg herunter macht mein Auto sowieso jede Steigung. Da komme ich doch ein Stückchen weiter. Der Kluge aber freut sich über die Maßen, dass er einen Tank hat. In meinen ersten Zeiten, da haben meine Autos, weil die klein waren, immer nur so einen Mini-Tank gehabt. Und da musste man ständig tanken. Das war nicht gut. So, jetzt, wenn unter diesem Gesichtspunkt, Kluge, er preist seinen Tank, wann immer ins Auto steigt und sagt, wow, super, habe ich einen Tank, wo ich 1000 Kilometer fahren kann, Halleluja, und preist seinen Tank. Was würde ich auch ohne dich tun, würde man vielleicht sagen. Und das Übertragen ist genau die Situation. Der Kluge macht sich von Gott abhängig. Halleluja. Bei ihm angehängt zu sein, ist das Beste, was uns je passieren kann. Und man darf es auf keinen Fall als Einschränkung auffassen, sondern als eine echte Gnade. Es ist besser, von Gottes Güte und Gnade abhängig zu sein, als von denen, die versuchen, uns zu beruhigen und andererseits wieder Angst einflößen und keine Panik sagen und denken, sie hätten es oder vermitteln, sie hätten es im Griff, aber es ist zu schwierig, es im Griff zu haben. Besser von der Güte und von der Gnade Gottes abhängig zu sein. Halleluja. Im Prediger 9, Vers 1 sagt auch der Salomo wieder: Über dies alles habe ich nachgedacht und ich habe erkannt, auch der Rechtschaffene und Verständige ist bei allem, was er tut, von Gott abhängig. Der Mensch versteht nicht einmal, warum er liebt oder hasst. Erst recht weiß er nicht, was auf ihn zukommt. So sieht's aus. Der Mensch weiß nicht, was auf ihn zukommt. Deshalb ist es gut, von Gott abhängig zu sein. Abhängigkeit von Gott setzt natürlich ein kleines Maß an Demut voraus. Ja, ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes und ich sage, oh mein Gott, ich bin demütig genug zu sagen und zu erkennen, dass ich von dir abhängig bin, dass du es besser weißt und ich unterordne mich dir freiwillig. Ich will mit dir zusammen sein. Ich sage, Herr, ich brauche dich. Ich will und muss. Ich wünsche es, mit dir zusammenzuarbeiten. Es gibt nichts Besseres. Ich will das. Wie das Baby abhängig ist von der Nabelschnur, das kann sich zwar jetzt nicht entscheiden, aber abhängig ist von der Nabelschnur und so mit der Quelle verbunden ist, damit es wachsen kann, heranreifen kann, alles bekommt, was nötig ist, so sind wir abhängig von Gott. Und das bringt uns das Leben. Dadurch leben wir. Und das ist wirklich die Wahrheit. Das ist Lebensspenden. Auch unser geistliches Leben, dass es überhaupt stattfinden kann, dass es überhaupt vorangehen kann. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es jetzt total wichtig, dass wir ganz nah an ihm dran sind, damit wir von ihm empfangen können, dass wir wachsen können, dass wir stark in Gott werden. Wir lieben den Vater und er liebt uns und wir wollen mit ihm verbunden sein. Es gibt dadurch keine Einschränkung, kein Verlust der Selbstständigkeit. Es ist purer Gewinn. Wenn wir das erkennen, werden wir allen Wert darauf legen. Bei Abhängigkeit zu Gott, da ist Vertrauen zu ihm die Grundlage. Das ist das Fundament, darauf bauen wir auf. Wir sagen, Herr, ich verlasse mich auf dich. Herr, ich verlasse mich auf dich. Ich kann nur so weit gucken, aber Herr, ich verlasse mich auf dich. Du bist der Beste, du hast den Überblick, du kannst es sehen. Und das nimmt alle Angst. Das nimmt alle Angst und das ist entscheidend wichtig. Wenn jemand Furcht hat, und er möchte, dass diese Furcht weggeht, dann braucht er doch etwas Stärkeres, etwas Verlässlicheres, wo er sagen kann, jetzt kann ich getrost das weglegen, mich distanzieren davon, weil jetzt habe ich eine Zuversicht. Und das kommt durch das Vertrauen auf Gott. Das schenkt Geborgenheit. Wir sind so abhängig von ihm, weil wir selber nichts im Griff haben. Im Neuen Testament sagt es Jesus so, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist wieder so diese Aussage von Jesus, schwarz-weiß, ne? Entweder drin oder draußen, entweder du kannst es alleine nur für dich tun oder ich unterstütze. Aber wirklich, wenn wirklich Früchte da sein sollen, dann brauchst du mich, so sagt Jesus. ohne mich kannst du nichts tun. Ohne mich kannst du sozusagen keine gute, wirkliche, nachhaltige Frucht bringen. Die Ergebnisse sind nicht gut, meint er. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in dieser Abhängigkeit von mir seid und bleibt, dann entstehen gute Früchte. Und übrigens, gute Früchte werden überall erkannt. Die werden gern gesehen, die werden gern genommen, die sind wirklich sichtbar. Gute Früchte, da gibt es natürlich eine große Bandbreite und eine große Aufzählung, nur ein paar zu nennen. Gute Früchte wären, wenn wir fröhlich unterwegs sein können. Wenn wir stark in Gott sind, ich meine wirklich gekräftigt in Gott, wirklich gekräftigt und gestärkt in Gott, freundlich sind, zuversichtlich, unter dem Segen sind, wenn Gesundheit unser Leib durchströmt, wenn wir Gelingen haben in dem, was wir tun. Das wären gute Früchte, die entstehen, wenn wir mit ihm zusammen sind. Also das ist natürlich ein großes Thema, Weinstock und Rebe, und könnte man separat natürlich lange drüber reden. Der Kern der Sache ist auf jeden Fall, die Rebe ist angedockt an dem Weinstock. Und der Weinstock ist der Zulieferer allen Dingen, was diese Rebe braucht. Hier kommt die Energie durch, hier kommt, was eine Rebe zum Wachstum braucht, um eine gute Frucht zu werden. Das ist eigentlich so logisch, natürlich, es ist so logisch, aber wir müssen uns das mal nochmal vergewissern. Es ist genauso wie der Strom, der in die Lampe reinkommt, damit sie überhaupt leuchten kann. Das ist genauso wie die Wasserleitung, die angeschlossen ist, damit du duschen kannst. Es braucht etwas, es braucht eine Möglichkeit, wo wirklich Energie fließen kann, wo Kraft vermittelt wird, wo etwas Starkes rüberkommt. Und das sagt Jesus, er sagt, ich bin der Weinstock. Also der Weinstock bringt die Kraftquelle, hat die Energie in sich, und sei angedockt an diesem Weinstock, damit du das nehmen kannst und damit du davon profitieren kannst. Angeschlossen zu sein an Jesus. Wir wissen, er wohnt in uns und sein Geist wohnt in uns. Das ist eine Tatsache. Aber das kann einfach so eine Wahrheit sein oder es kann lebendig in uns sein, dass wir von dem nehmen, von ihm nehmen, an dem wir dran sind. Jesus sagt also, bleibt in mir. Bleibt in mir. Das bedeutet, man könnte auch nicht in ihm bleiben. Was bei der Rebe ein bisschen schwierig ist, die macht sich in der Regel nicht selbstständig, aber bei uns könnte es sein, dass wir nicht in ihm bleiben. Und Jesus sagt klar und deutlich, bleib in mir, weil getrennt von mir wirst du verdorren. Das Leben wird nicht mehr stattfinden, es wird aus dir rausgesogen, du wirst nicht geistlich nicht leben können. Die Frage wäre, warum sollten wir nicht in ihm bleiben wollen? Warum sollten wir getrennt von ihm sein wollen? Warum überhaupt diese Möglichkeit? Ich glaube, es kann dadurch geschehen, durch Ablenkung. Ablenkung, das sagt uns auch das Wort Gottes, wenn wir abgelenkt werden, vom Wesentlichen abgelenkt werden, was durchaus sein kann in unserem Alltag. Das sind Sorgen, das sind Dinge, die auf uns zukommen, Dinge, die wir bewältigen müssen, wo wir entscheiden müssen. Einfach der ganz normale Alltag, da kann sein, dass unser Blick abgewendet wird. So wie Petrus, als er auf dem Wasser war, sein Blick wurde abgelenkt von Jesus auf die Wellen, hat die Tatsache registriert und dann ist er abgesoffen. Das war der Punkt, der abgelenkt worden davon. Ablenkung, um unser eigenes Ego zu befriedigen. Ablenkung, andere Angebote, andere Quellen wahrzunehmen. All das ist, was passieren kann, wo sozusagen unser in Christus sein gefährdet. Abhängigkeit im täglichen Leben bedeutet ganz praktisch, ich vergewissere mich, was der Vater im Himmel über die Geschichte denkt. Ob der zunickt. Es ist okay. Oder so leicht den Kopf schüttelt. Die Kinder kennen diese Sprache. Also die meisten Kinder kennen diese Sprache. Wenn sie gerade etwas vorhaben, dann gucken sie verstohlen nochmal rum, wo die Mutter ist und studieren kurz, Bruchteil von Sekunden, kurz den Gesichtsausdruck der Mutter. Ist der entspannt, lächelnd? Okay, dann ist gut. Aber ist der Gesichtsausdruck so, du's nicht, so, dann entscheidet das Kind, was es macht. Aber im Grunde, ich weiß ganz genau, Moment, halt, das ist kein guter Weg. Sollte ich nicht machen. Ich glaube, sie ist nicht so dafür. Sie will es lieber nicht so. Und so können wir das machen, wenn Dinge auf uns zukommen oder wo wir nicht so sicher sind, dann schauen wir auf ihn und gucken, was er macht. Psalm 32, 8 heißt es sogar so, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Zu meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, mein Vater hat viel mit den Augen geleitet. Sein Blick war, konnte man nicht missdeuten. Wenn er entsprechend geschaut hat, dann wusste ich genau, große Gefahr, sehr große Gefahr. Jetzt aber besser richtig gespurt gehen. Und so, natürlich gab es auch positive Sachen, gut, ermutigend, mach weiter so, gab es natürlich auch. Aber man wurde mit den Augen geleitet. Na, so. Diese Möglichkeit gibt es. Und jetzt sagt der Psalmist, ich will dich unterweisen, also ich will dich lernen, lehren, dir den Weg aufzeigen, den du gehen sollst. Und ich will dich mit meinen Augen leiten. Das bedeutet, wir brauchen Blickkontakt. Anderer Psalm, Psalm 34, 6. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist ganz wichtig, wohin wir gucken. Es ist ganz wichtig, wo unser Blick hingerichtet ist. Nicht, dass wir mit Scheuklappen durch die Gegend gehen, das wird uns eh nicht gelingen, aber dass unser Blick ausgerichtet ist auf Jesus, auf ihn. Im Gebet, die Kommunikation mit ihm ist eigentlich, ich sage es eigentlich immer gern, ich bin immer mit dem Herrn im Gespräch. Früher als Kinder wurden wir gelehrt, wir haben morgens gebetet und abends gebetet und Amen und zwischendrin war allzu wenig. So, jetzt brauchen wir gar nicht immer Amen sagen, wir sind immer im Gespräch. Wir sind immer im Gespräch mit ihm, wir reden alle Sachen mit ihm. In Verbindung bleiben würde das heißen, so eine Standleitung, immer in Verbindung bleiben. Wir reden mit ihm, Herr, was denkst du darüber? Und wenn er nickt, sagen, okay, gut, ich habe es verstanden. Oder wenn er noch nicht nickt, dann okay, muss ich noch ein bisschen warten. Wenn der Friede Gottes in mir ist, okay, ich bin geleitet, gehe ich in die Richtung, habe ich keinen Frieden, dann eben nicht, dann muss ich noch abwarten und brauche auch noch ein bisschen Zeit oder was immer gerade das Hindernis ist. Von der ersten Gemeinde heißt es, sie blieben im Gebet. Sie blieben auch in der Gemeinschaft, in der Koinonia. Das ist gerade im Moment ein bisschen schwierig, wobei es ja andere Möglichkeiten hat, wo wir in Kontakt bleiben können, auch eine Form von Gemeinschaft haben können. Wir können jetzt halt uns nicht mehr so im Moment gerade so sehr viel umarmen und alles und so, die Nähe irgendwie so. Aber es gibt ja noch, Gott sei Dank, noch andere Möglichkeiten. Blieben auch in der Gemeinschaft, aber sie blieben im Gebet. So, das war es normal, im Wort blieben sie auch. Im Geist zu beten hilft mir in der Geschichte sehr, weil man ganz oft nicht weiß, was soll man denn jetzt nun genau beten. Aber in neuen Sprachen zu beten, im Geist zu beten und zu singen, so mit ihm Verbindung zu sein, dann nimmt die Präsenz des Heiligen Geistes einfach mehr zu. Es wird uns mehr bewusst, wir erkennen das, wir nehmen das in uns auf und er kann uns gut und auch besser leiten mit seinen Impulsen. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wieder dieses Radikale, was Jesus sagt. Wenn ihr jetzt in mir bleibt, wie die Rebe am Weinstock, dann gibt es gute Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, die wir haben in der Bibel, wir haben seine Worte, in uns bleiben, zum Rema werden, zum persönlichen Wort werden, dann werdet ihr bitten, was ihr möchtet, weil wir möchten dann ja schon das, was Gott möchte. Wir erkennen ein bisschen was Gott möchte, und es wird uns werden. Ganz oft wird das Wort zitiert in Jeremia, glaube ich, 29, wo es heißt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und wir stehen da und wir sagen, ja, genau das ist das Problem, weil deine Wege so weit höher sind wie der Himmel von der Erde. Deswegen blicken wir gar nichts, was du denkst, und wir verstehen nicht, was die Sachen sind. Also das wird auch in vielen Teilen so bleiben. Aber ich glaube, so wie Gott mit Mose geredet hat und ihm Sachen erklärt hat und er die Gedanken Gottes erkennen konnte, so dass auch wir die Gedanken Gottes besser erkennen können. Ich weiß doch auch, was meine Frau denkt, ohne dass sie es sagt. Wenn man länger zusammen ist, dann weiß man, was man denkt, was der andere denkt. Da, wenn dann noch ein Gesichtszucken dazukommt, dann ist es bestätigt. Man weiß, was ein anderer denkt. Und je mehr wir mit ihm zusammen sind, dann werden seine Gedanken zu unseren Gedanken, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und dann ist es nur normal, dass auch er diese Bitten erhören kann, weil das will er sowieso schon die ganze Zeit. Er mag es ja. Sein Wort in uns. Sein Wort in uns. Ich hab letzte Woche eine coole Erfahrung gemacht. Ich habe das kurz erzählt in der Bibelschule. Es ist ja interessant, wir hören Psalm 91 ja überall. Und es ist der Schutzpsalm. Und sagen, ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn wir ein Wort, ein Bibelwort schon gut kennen, und sagen, ja, ach ja, kenne ich sogar auswendig, ein Wort gut kennen und der Herr uns dadurch was offenbart noch, dann weiß es wirklich von ihm gewesen. Jedenfalls letzte Woche, ich habe da ein bisschen gebetet und gesungen, und dann habe ich mir beim Handy Psalm 91 hier drauf aufgemacht, und dann habe ich gesungen und im Geist gesungen, und dann habe ich gesungen Psalm 91 Vers 11: Er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dann Vers 13, auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Und ich habe das immer so gesungen, das ist ja alles bekannter Vers gewesen. So. Und dann komme ich auf Vers 14. Und Vers 14 heißt es, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Erinnert ihr euch, das Kind am Bein? Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Und dann geht's weiter. Und ich mir ist es nie so bewusst geworden. Ich singe dann, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Ich denke, was ist das für eine Übersetzung? Habe ich noch nie gelesen. Was ist das? Stimmt das denn wirklich? Elberfelder ist richtig. Elberfelder ist gut übersetzt, weil ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Und mich hat es derart berührt, es hat mich derart geblättet, weil ich gedacht habe, du willst mich schützen. Warum? Weil ich deinen Namen kenne? Weil ich weiß, wer dein Name ist und wer hinter diesem Namen steht? Und dann geht es weiter. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Und da habe ich immer dazwischen gesungen, weil er meinen Namen kennt. Weil er seinen Namen kennt, weil er seinen Namen kennt, deshalb antwortet er, wenn man ihn ruft. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn, ich bringe ihn zu Ehren, weil er deinen Namen kennt. Und das ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir seinen Namen kennen, wenn wir den Vater im Himmel kennen, oder nur von ihm, vom Hören sagen, wie Hiob sagt, vom Hören sagen habe ich vernommen. Ja, ich wusste, ich weiß, das gibt's irgendwo, es gibt ihn. Aber hier sagt uns das Wort Gottes, dass all die guten Dinge sind, weil wir seinen Namen kennen. Und das hat mich so geblättet, weil ich gedacht habe, das ist so, denn der Unterschied, Im Alten Testament, der Name Gottes hat so viele verschiedene Bedeutungen. Wenn man die einzeln aufzählt, dann sagt man, das ist so der Wahnsinn. Seinen Namen, der Beschützer, dem alles gehört, Himmel und Erde, Silber und Gold, der Versorger ist, der Arzt ist, all die ganzen Sachen. Wer seinen Namen kennt, da gibt es einen Unterschied. Halleluja. Merkt ihr etwas? Dieses Wort, war zuerst so ein Logos, das steht in der Bibel, das kenne ich seit Kindheit an. Und plötzlich fällt es mir rein und ich merke, dass es daran liegt. Das ist der Unterschied, das ist die Lösung. Wenn wir seinen Namen kennen, und schaut im Neuen Testament, der Name Jesus über alle Namen, Jesus. Und ich weiß, als wir hierher gekommen sind, dann ist mir aufgefallen, dass der Name Jesus so praktisch nirgendwo steht. Nicht einmal in einem Schaukasten einer Kirche. Es steht nichts von Jesus. Da steht höchstens Gott oder vielleicht auch der Vater, wenn es gut geht oder irgendein Thema. Aber es stand nirgends etwas von Jesus. In der Zeitung steht nichts von Jesus. Und das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, weil man seinen Namen nicht kennt. Und wir Gläubige, wir Christen, wir kennen seinen Namen. Natürlich, wir kennen Jesus. Und ich wünsche mir so, dass das jetzt in euer Herz hineinfällt. Dass es wirklich euch ergreifen, erfassen kann, was es für einen Unterschied macht, wenn man den Namen Jesus kennt, wenn man den Namen Gottes kennt. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Die Bibel sagt, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist auch kein anderer Name über all dem anderen. Den Namen Jesus, den man zerdrücken wollte, den man zerstören wollte, der ist zum Eckstein geworden. Den hat Gott hochgehoben. Der ist das Zünglein an der Waage geworden. An Namen Jesus kommt am Ende niemand vorbei. Es sagt sogar die Bibel, dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Dass jeder, der in seine Gegenwart kommen wird, sich vor ihm beugen muss und sagen muss, das ist der Sohn Gottes. Der Name Jesus, es ist so gewaltig. Und dann sagt im Neuen Testament, sagt er selber, dass wir Autorität haben in seinem Namen. Aber wenn wir den Namen nicht kennen, werden wir keine Autorität haben oder auch keine ausüben können. Und deshalb, was hier schon im Alten Testament steht, da geht es um den Namen Gottes zunächst nochmal. Aber das ist erweitert, weil wir jetzt inzwischen auch noch Jesus kennen. Den Gott uns gegeben hat und geschenkt hat, damit wir weiterkommen können, damit wir all die göttliche Energie empfangen können. Weil er seinen Namen kennt. Das macht den Unterschied. Und ich glaube, wenn wir Wort Gottes beten, wenn wir Wort Gottes proklamieren Und falls dieses Wort jetzt in dein Herz hineinfällt und du merkst, dass das dir persönlich gilt, dass es für dich ist, dann könnte dieses Wort ganz anders sich anhören. Man könnte es anders lesen oder beten. Ich werde auf Löwen und Ottern treten. Junglöwen und Schlangen werde ich zertreten. Weil ich an dir hänge, will er und wird er mich retten. Er wird mich schützen, weil ich seinen Namen kenne. Er wird mich schützen, weil ich seinen Namen kenne. Schutz, das ist das Thema, das ist das Wort Schutz, 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 Masken, Schutzanzüge, Schutz, Schutz, Schutz. Die Bibel sagt uns, ich will dich schützen, weil du meinen Namen kennst. Ich will dich schützen, weil du meinen Namen kennst. Du rufst mich an und ich antworte dir, weil du meinen Namen kennst. Ich bin bei dir in der Not. Ich befreie dich und ich bringe dich zu Ehren, weil du meinen Namen kennst. Ich sättige dich mit einem langen Leben und lasse dich mein Heil schauen. Es ist so grandios, es ist so gewaltig und ich wünsche mir so, dass uns das in unsere Herzen hineingefallen ist und dass wir merken, wir brauchen den Namen Jesus. Wir brauchen sein Wort. Sein Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Über sein Wort sind nach Tag und Nacht. Sein Wort gibt Kraft und Leben. Aus seinem Wort heraus entsteht Glaube. Für den Glauben, den wir brauchen. Für unser Alltag, für unser Leben, für diese Situation. Um Angst zu besiegen. Um Angst zu besiegen, zu überwinden. Ich habe das immer wieder in den letzten, also die Tagen danach, immer wieder gesagt. Ich habe deinen Namen besungen. Ich glaube, wir brauchen Lieder, die den Namen Jesus besingen, die Autorität des Namens Jesus erheben. Es ist so stark, es ist so wichtig und es ist so mächtig. Ich müsste mal den Psalm 91, der wahrscheinlich schon in vielen Fassungen gibt, wieder neu vertonen oder neu singen. Und das herausnehmen, weil ich deinen Namen kenne, weil ich weiß, was du mir geschenkt hast und was du mir gegeben hast. Wenn jemand jetzt mir zuguckt und du kennst diesen Namen Jesus nur vom Hörensagen, dann ist heute eine gute Gelegenheit, Jesus Christus kennenzulernen. Er hat sowas von Interesse an uns allen, an den Menschen. Er will, dass kein einziger verloren geht. Er will, dass die Menschheit gerettet wird. Das geht schon nicht mehr, weil so viele schon verloren sind. Aber jetzt ist die Zeit, heute ist der Tag. Die Bibel sagt, ich stehe an deiner Tür und ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst, dann mach auf. Du kannst Jesus Christus in dein Leben aufnehmen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich von aller meiner Sünde. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Und ich möchte, dass du der Chef wirst und ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mich reinigst, gerade jetzt. Und ich verspreche dir, sobald dieses Gebet gesprochen ist und du sagst, Herr, vergib mir, es ist wie durch die Waschanlage durch. Und Jesus nimmt alle Sünden weg und alle Schuld weg und reinigt von aller Schuld. Und du kannst ein Kind Gottes werden. Und du kannst fröhlich sagen und fröhlich beten mit uns allen zusammen. Du schützt mich, weil ich deinen Namen kenne. Schütz mich, weil ich deinen Namen kenne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns einfach Gott danken. Lass uns Jesus danken. Lass es uns in uns aufnehmen, inhalieren. der Name Jesus. Jesus, ich danke dir. Du bist der Allmächtige. Jesus, du bist der Starke und der Allmächtige. So gewaltig, dass dein Name nicht einfach nur ein Name ist, sondern dass hinter deinem Namen Autorität und Macht steht. Gewalt und Herrlichkeit. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du in uns bist. Und wir preisen dich, Jesus. Wir erheben deinen Namen. Wir machen dich groß und sagen, danke, Jesus, dass du die Macht hast. Danke, Jesus, dass du die Autorität hast. Und ja, wir nehmen diese Autorität, die du geschenkt hast und die du uns versprochen hast und gesagt hast, geht in meinem Namen. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, in meinem Namen. Herr, wir wollen in deinem Namen unterwegs sein. Wir kennen deinen Namen. Jesus, wir kennen dich. Wir kennen dich, Vater im Himmel. Wir kennen dich. Wir sprechen hinein in diese Welt. Wir sprechen hinein in diese Situation im Namen Jesus, dass der Friede Gottes kommt. Zunächst mal auf die Gläubigen, auf die Kinder Gottes, Geborgenheit, Zuversicht, weil du sagst, Herr, dass wir geschützt sind, dass du sagst in deinem Wort, dass wir auf dich vertrauen können. Halleluja. Ich bete, dass es geschieht, dass wir es in Empfang nehmen, dein Wort in uns, Herr. Wir sind in dir geborgen und wir schauen auf dich. Halleluja. Danke, Jesus. Und ja, Herr, ich bete für die Menschen, die bereits schon jetzt unter dieser Krise leiden, die schon infiziert sind, die jetzt schon Nöte haben. Wir beten, Herr, dass Heilung geschieht, dass du diese Viren abtöten kannst im Namen Jesus und dass Heilung geschieht im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir verehren dich. Wir verherrlichen dich. Wir kennen dich. Jesus, wir kennen dich und wir kennen deinen Namen. Halleluja. Halleluja. Komm, wir lassen uns noch einmal zusammen singen. Lass uns noch mal diesem großartigen Herrn die Ehre geben. Lass uns ihn noch mal erheben. Ich meine, er ist erhoben. Aber dass wir es sagen, ja, Herr, wir sehen dich erhoben. Wir glauben es, dass du erhoben bist und dass du die Kraft und dass du die Macht hast.